Im Digital Marketing bleibt uns nichts anderes übrig, als dauernd am Ball zu bleiben. Und ich habe für dich ein ganz besonderes Häppchen und Schnäppchen. Denn die SMX, die All Social und die E-Mail Innovations World finden alle drei im März in München statt. Und wir haben für dich einen Rabattcode, mit dem du 15% Rabatt auf jedes der Tickets bekommst. Wo findest du den Rabattcode? Du findest ihn in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, wenn wir dich vor Ort treffen, denn wir sind auf jeden Fall dabei.
Die Community-Pflege ist wahnsinnig wichtig und die Community kann so eine starke Unterstützung für eine Marke sein. Und die Community ist auch irgendwie die Marke. Weil das, was die Community über mich sagt, weiter sagt, das macht einfach ganz viel von der Wahrnehmung einer Marke aus.
Netflix, Spotify und Co. sind Digital Brands, ziemlich große Digital Brands. Und wir wollen heute darüber sprechen, worauf muss ich denn in Sachen Marketing, Positionierung aufpassen, wenn ich eine Digital Brand bin? Da uns das allen aber nicht so richtig viel weiterhilft, zu schauen, wie machen Netflix und Spotify das, denn die wenigsten von uns haben Budgets wie Netflix und Spotify, schauen wir uns das heute mal aus dem Gesichtspunkt an. Was können wir, so Mittelstand, kleinerer Mittelstand und Co., tun, was die Großen offensichtlich ganz richtig machen? So, lange Rede, kurzer Sinn, oder Patrick?
Ja, total, Sarah. Ich freue mich sehr auf diese Episode, weil nichts ist authentischer, als wir dann auch eine Personenmarke einladen. Nämlich, und sie ist auch natürlich Wiederholungstäterin, ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist. Nele Hirmann, fantastisch, dass du am Start bist. Und wir freuen uns sehr, uns darüber mit dir auszutauschen. Aber für die ich frecherweise noch nicht kenne, kannst du dich gerne noch mal vorstellen, unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Hallo zusammen, ich bin die Nele und ich bin selbstständig im Bereich digitale Kommunikation. Ich habe damals vor Ewigkeiten Kommunikationswissenschaft studiert und ich finde dieses Thema einfach total spannend und ich habe mich damit jetzt seit Jahren in verschiedensten Formen beschäftigt, angefangen von SEO, Content Marketing und jetzt bin ich so hauptsächlich beim Thema Social Media hängen geblieben. Aber es nützt einem ja nichts, immer nur auf das Kleine zu gucken, nur auf Social Media. Und deshalb das große Thema digitale Marken ist etwas, mit dem ich mich gerade beschäftige.
Ja, und als kleines Schmankerl, du bist ja jetzt auch in deiner Position unter anderem Programmleiterin bei der All Social Marketing Conference. Da bitte auch dranbleiben, weil wir haben noch ein kleines Schmankerl bei der Abmoderation von Nele hier in diesem Format. Und das noch viel mehr, einfach dranbleiben und genießen und schlauer rausgehen. Damit wir schlauer rausgehen, Sarah, Nele, du kennst das schon, wir sind ja so ein bisschen hinterher, was so das Glossar angeht. Vielleicht sollten wir erstmal damit starten, weil wir haben ja den Vergleich. Wir haben digitale Marken, wie Sarah sie auch gerade aufgezählt haben, und wir haben die traditionellen Marken. Wie können wir das uns vorstellen? Hast du da für uns eine schöne Definition? Und wo liegen die Unterschiede eigentlich?
Also ich glaube, so eine traditionelle Marke, da kann sich jeder etwas drunter vorstellen. Ich glaube, wenn wir von Marke reden, dann denken wahrscheinlich viele direkt so was an Coca-Cola. Jeder hat irgendwie das Logo von Coca-Cola bildlich vor dem Auge. Man weiß, wie das aussieht, was diese Marke ist. Und bei der traditionellen Marke ist es aber eher so ein bisschen Einwegkommunikation über TV und Print. Und bei den digitalen Marken müssen wir das Ganze ein bisschen größer betrachten. Da geht es nicht nur darum, was kommuniziert denn die Marke in den verschiedenen digitalen Kanälen, sondern auch, was wird eigentlich von der Community über eine Marke gesagt. Und das prägt auch ganz deutlich das Bild, wie eine Marke digital wahrgenommen wird. Aha. Deshalb, eine digitale Marke ist ein bisschen größer gedacht. Also da geht es auch um das Interaktive. Und trotzdem sollte es irgendwie konsistent sein.
Wenn ich jetzt immer noch so ein bisschen ein Problem habe, mir das vorzustellen, hast du irgendwie ein gutes Beispiel, wo ich jetzt, wenn ich gerade zufällig den Podcast höre und den Browser offen habe, wo ich vielleicht mal nachschauen kann, also so mich inspirieren lassen kann, eben abseits von diesen Giganten, bei denen es immer ein bisschen schwer ist, das auf uns runterzubrechen, auf die etwas kleineren Marken?
Ja, du hast ja eingangs schon Netflix genannt. Netflix ist natürlich eine wahnsinnig starke digitale Marke. Und da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie eine Beziehung zu Netflix, ob wir es irgendwie cool unterhalten. Der Netflix-Praktikant, der ist ja auch weit bekannt. Aber auch kleinere Marken können eine gute und starke digitale Marke aufbauen. Also ich zum Beispiel bin ganz, ganz großer Fan von NKM, also Naturkosmetik München. Ist wahrscheinlich eher ein bisschen weniger bekannt als Netflix. Ich finde, machen das richtig schön, weil sie wirklich über ihre ganzen Kanäle konsistent kommunizieren. Also wenn ich dort online einkaufe, dann werde ich, ich sage mal, sehr persönlich von denen angesprochen, auf der Website, auf den Social-Media-Kanälen. Es ist überall die gleiche Sprache und aber auch optisch wird gleich konsistent kommuniziert. Und ich als Konsumentin fühle mich da irgendwie wohl und willkommen, weil sie mich überall sehr persönlich und direkt ansprechen.
Spannend. Und
wäre total komisch, wenn die mich auf Social Media per Du ansprechen und sagen, hey, deine Hautprobleme, keine Ahnung, hier haben wir was dagegen, und das auf diese persönliche Ebene machen. Und dann bekomme ich irgendwie eine total trockene Newsletter, wo irgendwie, sehr geehrte Frau, der Mann, hier haben wir drei Produkte. Das passt doch überhaupt nicht zusammen.
Ja.
Und falls man sich inspirieren lassen möchte, guckt euch gerne die Marke.
Spannend.
Wir verlinken es euch natürlich in den Shownotes. Nele, du hast gerade ich finde, so ein Dauerbrenner-Thema angesprochen. Du und sie, Website, Social Media, Newsletter. Was empfiehlst du deinen Kunden, wenn die mit der Frage kommen, so, ja, gerade häufig aus dem B2B haben wir das ja. So auf Social Media wollen alle per Du sein, auf LinkedIn wiederum nicht, aber im Newsletter. Also, was ist so deine Empfehlung, wenn man jetzt mal von dem obligatorischen, es kommt drauf an, weggeht, sondern so, worauf kommt es denn an?
Also, ich persönlich finde, es sollte irgendwie einheitlich sein. Man sollte einmal festlegen, wie möchte man mit seiner Zielgruppe sprechen. Und wenn ich festlege, ich möchte auf eine professionelle, respektvolle, höfliche Art und Weise per Sie mit meiner Zielgruppe sprechen, dann wäre es doch absurd, wenn ich jetzt plötzlich auf Instagram oder, keine Ahnung, wo ich noch aktiv bin, auf TikTok, plötzlich dann mit Du anfange, nur weil ich meine, die Plattform ist so drauf. Ich verstehe das schon. Viele sagen, ja, okay, aber wir machen dann LinkedIn Sie und dann machen wir TikTok Du, weil da ist die Zielgruppe jünger, aber die Person, die ihr erreichen wollt, es ist ja jetzt nicht so, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal an B2B denkt, dass man plötzlich eine andere Zielgruppe erreichen möchte. Außer, es kommt drauf an, außer ich sage jetzt, hey, auf TikTok möchte ich aber meine Azubis rekrutieren.
Klar.
Dann würde es plötzlich Sinn machen zu sagen, okay, da spreche ich jetzt mit Du an. Aber ja auch nur, wenn ich intern im Unternehmen tatsächlich mit meinen Azubis per Du bin.
Ja.
Also wenn ich auf TikTok einen Recruiting-Video mache, die Azubis mit Du anspreche und dann bewerben die sich bei mir und dann erwarte ich von denen, dass die mich plötzlich siezen und im Bewerbungsgespräch ist alles total, ich sag mal, ein bisschen steifer, dann ist es doch total der Bruch. Also die erwarten was ganz anderes, wenn sie sich auf so ein Video bewerben. Und ich denke, da darf man auch ein bisschen die Erwartungshaltung managen. Also wenn ich Azubis möchte, die fein damit sind, dass es alles auf sie ist und ein bisschen distanzierter, dann sollte ich das auch klar so kommunizieren.
Und so als Handlungsableitung zu deiner Definition, egal ob ich jetzt eine Traditionsmarke bin, generell, ich denke mal, auch wenn man mit dir zusammenarbeitet, hilft es einfach ungemein, wenn ich mich als Marke nahbar aufstelle und in sich konsistent bin in meiner Kommunikation. Das hilft mir und das hilft dir auch in deiner Strategie?
Absolut. Also es macht ja auch vieles zu einfacher, wenn man einfach so, also weil wenn man sich da so, ich sag mal, unsicher ist und sagt, okay, aber auf der Plattform muss man das jetzt ein bisschen anders machen. Und da, wenn man es einmal festlegt, so möchte ich kommunizieren, das ist die Sprache meiner Marke. Die Sprache meiner Marke ist zum Beispiel total lässig, jugendlich, fröhlich, positiv, ich möchte da irgendwie gute Vibes vermitteln, oder ich lege fest, hey, wir sind total professionell, höflich, dann macht es das doch viel einfacher, da muss man nicht immer neu entscheiden, okay, wie machen wir das jetzt aber auf diesem Kanal?
Ja, Weil das finde ich jetzt eine gute Überleitung, um dann später zur Zieldefinition für die weitere Stärkung zu kommen. Wie kann ich denn genau diesen Nele-Status quo erheben? Also wo stehe ich eigentlich gerade mit meiner Marke und ihrer eben genannten Stärke?
Ja, das ist ganz schön, weil man kann sich so einen ersten guten Überblick dazu verstanden, wie stehe ich eigentlich da mit meiner digitalen Marke, ist, wenn man ganz banal sich einfach mal selbst googelt. Da bekommt man echt mal schon mal einen guten ersten Eindruck, was finden die Nutzerinnen überhaupt, auf welche Social-Media-Kanäle stoßen die, was für Bewertungsportale ploppen da auf, wo vielleicht andere über mich reden, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Und dann kann man in die einzelnen Kanäle direkt reingehen und mal gucken, was finde ich eigentlich auf Social Media dazu. Und da auch immer nicht nur gucken, also was kommuniziere ich als Marke, sondern bei der digitalen Marke müssen wir auch berücksichtigen, was sagen denn die anderen über mich? Und das ist genauso wichtig wie das, was ich selbst kommuniziere. Weil ich kann in die Online-Welt hinaustönen, dass ich eine total super Marke habe. Wenn die Community sagt, weiß ich nicht, habe ich jetzt schlechte Erfahrungen mit dem Kundenservice gemacht, dann ist es auch etwas, was andere Nutzerinnen sehen, wahrnehmen und was das Bild meiner Marke prägt.
Ja, weil ich glaube, Sarah, was wir ja schon zu Genüge gehört haben, ist ja die typische Budgetausrede, naja, im besten Fall ist auf die Marke eingezahlt im analogen Zeitalter.
Brand. Ja.
Ja, genau. Ich glaube, das darf man sich halt im Digitalen nicht erlauben, weil es halt eben abrufbar und messbar ist. So.
Was mich interessieren würde, Nele, wenn ich jetzt eine Bestandsaufnahme mache und sagen wir mal, ich stelle fest, ich habe nicht so eine ernsthaft wahrzunehmen. Oder meine Marke wird nicht ernsthaft wahrgenommen. Ich habe die zwar innen schön ausgearbeitet, wofür wir stehen wollen, aber alles, was ich von außen sehe, ist so, zumindest was das Community-Echo angeht, nicht vorhanden. Ich habe meine Kanäle ganz schick gemacht, aber mehr ist nicht. Wie sieht denn so eine gute Zielsetzung aus? Also wie schaffe ich das denn? Welche Ziele muss ich mir denn setzen? Weil das Ziel, ich will meine digitale Brand stärken, ist ja viel zu vage formuliert. Da muss ich ja irgendwie das runterbrechen. Welche tatsächlichen messbaren Ziele kann ich mir setzen, um es besser zu machen?
Ja. Also messbare Ziele, ich finde es immer ganz schön, wenn man sich das erstmal qualitativ formuliert, also zum Beispiel einen Satz bildet. So, ich möchte, dass ein Nutzer, wenn er nach meiner Marke sucht, ein positives Gefühl findet und dann vielleicht noch ein bisschen konkreter werden im Sinne von es sollen positive Erfahrungsberichte drin sein oder zum Beispiel bei MKM, die Marke soll als sehr hilfreich rüberkommen. Und dann würde ich das im nächsten Schritt auf verschiedenste KPIs runterbrechen. Also was bedeutet das denn zum Beispiel, welche Suchergebnisse sollten dabei auftauchen? Wie sollte das Ganze in Social Media aussehen? Also zum Beispiel, wäre es dann auch gut, wenn man monitort, zum Beispiel, wie wird die Marke erwähnt, von wem wird die Marke erwähnt. Das sind so ein bisschen Ansatzpunkte. Und da ist so auch die Herausforderung. Ich habe ja für die unterschiedlichen digitalen Kanäle ganz unterschiedliche KPIs. Und die sind nicht immer alle 1:1 vergleichbar. Deshalb erstmal so ein bisschen qualitativ so ein Statement festlegen. Was ist mein Ziel? Und dann kann ich das für die Kanäle runterbrechen und sagen, okay, auf diesem Kanal ist es vielleicht die KPI und auf dem anderen Kanal gehen wir eher auf die KPI ein. Um das ein bisschen konkreter zu machen, wer sich damit ein bisschen genauer beschäftigen möchte, es gibt dazu einen ganz schönen Artikel auf der 121 Watt-Seite, wie messe ich Brand Awareness?
Verlinken wir euch.
Genau, da gibt es auch nochmal ein paar Tipps dazu, so ein bisschen Unterschiede im Vergleich zu klassischen Marken. Genau.
Wenn ich jetzt als Beispiel nehme, so für mich so nochmal zum besseren Verständnis. Sagen wir mal, wir bleiben jetzt bei einer Kosmetikmarke. Und ich möchte, dass ich als sehr hilfsbereit wahrgenommen werde, die vielleicht auch aufklärend unterwegs ist. Könnte ich dann sowas sagen wie als Maßnahme, ich produziere bei Instagram Story Highlights zum Thema FAQs, was wird am häufigsten gefragt, so was weiß ich, welche Inhaltsstoffe ist besonders wichtig bei trockener Haut oder sowas, solche Beispiele. Und ich messe dann meinen Erfolg des Hilfreichseins daran, zum Beispiel, dass wir die Story-Views auf diese Highlight-Stories um x Prozent erhöht haben. Ist das jetzt sowas, wo du sagst, so kleinteilig gehst du vor, dass du das schon mit Maßnahmen verknüpfst? Das war jetzt nur was, was in meinem Kopf gerade so ich mir zusammengesponnen habe, als ich gehört habe, ich will hilfreich sein. Wäre jetzt das was gewesen, wo ich sage, wie definiere ich hilfreich sein? Wie messe ich hilfreich sein? Ja. Verknüpfst du das dann direkt mit so Maßnahmen?
Ja, und ich würde da aber noch einen Schritt weitergehen. Also, weil das ist ja eine super KPI, die man einfach ablesen kann. Gucken, wie sind die Aufrufzahlen. Und ich würde es dann noch verknüpfen und die Kommentare auswerten. Also habe ich zum Beispiel gar keine Kommentare bekommen oder ich habe einen Kommentar bekommen, nee, verstehe ich nicht so ganz. Dann hat vielleicht, obwohl ich vielleicht gute Aufrufzahlen habe, nicht ganz so gut funktioniert. Aber vielleicht habe ich 2, 3 Kommentare, die sagen, danke für den Tipps, jetzt verstehe ich das wirklich. Dass man da auch so eine qualitative Ebene noch mit einbaut. Mhm. Das mache ich ganz gerne, dass ich die beiden immer in Verbindung
setze. Also quantitativ und qualitativ einfach kombinieren und zu schauen, die Zahlen sind gut, aber sind nur die Zahlen gut oder sind eben auch die Ergebnisse aus diesen Zahlen gut?
Also nicht einfach nur blind den Zahlen vertrauen, sondern das ist auch ein bisschen hinterfragen. Und bei dem Digital Branding, da würde ich auf jeden Fall auch darauf gucken, nicht nur das, was ich kommuniziere, also ich habe jetzt die Story zu den hilfreichen Tipps gepostet, sondern auch, was wird denn von der Community aufgenommen? Haben die vielleicht auch direkte Fragen an mich? Also da würde ich auch auswerten, zum Beispiel die Direktnachrichten. Was kommen da für Fragen an? Oder auch Anfragen an den Kundenservice. Wenn ich zum Beispiel mein Produkt nicht ordentlich erkläre online, dann habe ich viel mehr Rückfragen beim Kundenservice und dementsprechend auch viel mehr Arbeit. Das kann ich ja alles auch ein bisschen managen, indem ich solche Fragen vorwegnehme und sie halt online beantworte. Ich kann aus den Kundenservice-Anfragen aber auch rauslesen, was für Wünsche hat die Community vielleicht auch. Und ich finde, da können Marken eigentlich viel, viel mehr rausholen. Viele haben ja auch so ein bisschen Angst, so wenn ich jetzt online unterwegs bin, dann könnten die Leute aber auch Schlechtes über mich sagen. Aber man kann das ja auch umdrehen und sagen, hey, ich kann da aktiv ins Gespräch reingehen. Und wenn jemand ein Problem hat, dann kann ich eine Hilfestellung leisten. Und ganz ehrlich, das wird ja auch von anderen Nutzerinnen wieder gesehen, die denken, okay, jemand hatte ein Problem und die Marke hat cool darauf reagiert und hat geholfen. Das ist doch dann auch ein positiver Effekt.
Total. Was ich auch ganz wichtig finde, gerade wenn man sich so interne, externe Daten anschaut, weil klar, so Direct Messages oder was so inbound reinkommt, sind interne Daten, die kann ich jetzt nicht mit dem Wettbewerb vergleichen. Aber was ich immer ganz gerne mache, Sarah, gerade bei externen Daten, auch Sentiment-Analyse in den Kommentaren, Engagement-Raten, das kann ich ja von außen ablesen. Oder auch, Nele, was du angesprochen hast, eine Google-Suggest-Datenbank zum Beispiel. Also ihr gebt eure Marke ein und womit assoziiert Google euch auch noch zum Beispiel. Könnt ihr mal ganz gerne machen, was zum Beispiel bei 120 Watt ganz gut gelungen ist, dass wir, glaube ich, bei Platz 3 bei Google Suggest 120 Watt und KI geschafft haben, dass wir damit auch als Marke assoziiert werden. Es geht ja auch um die Positionierung zu bestimmten Themen.
Ganz kurz, Patrick, ich spiele einmal schnell Glossar für alle, die nicht wissen, was du meinst. Das heißt, du fängst an zu tippen in das Google-Suchfeld, gibst zum Beispiel jetzt in unserem Fall die 121 Watt ab, schickst nicht ab, also nicht auf Enter drücken, sondern tippen die Marke und dann schlägt Google Suggest, schlägt Google Ergänzungen vor. Das ist also etwas, was Menschen sehr, sehr häufig in Zusammenhang mit deiner Marke suchen oder von dem Google glaubt, dass es sehr gut zu dem passt, was du gerade eingegeben hast für dich und das Unternehmen, das du gerade eingegeben hast. Und eben nicht abschicken und das, was da geht wie so ein kleines Dropdown auf nach unten und dann siehst du so ein paar Ergänzungen. Und das ist dieses Google Suggest, was der Patrick gemeint hat. Das gibt immer so einen ganz guten Hinweis darauf, so wie bist du denn so abgespeichert bei Google? Also womit assoziiert dich der Laden denn so im Groben?
Genau. Und das kann man natürlich auch gut mit dem Wettbewerb vergleichen und natürlich dann auch die quantitative Analyse. Und da würde ich mal sagen, was ist denn so mein Status quo? Da möchte ich jetzt erstmal, Sarah, wegen deiner Zieldefinition 20% besser werden. Ich glaube, das ist immer ganz realistisch. Und im nächsten Schritt schraubt man sich den Wettbewerb von den externen Daten, die man auch vergleichen kann, ne, mit dem Wettbewerb zusammen. Und möchte dann natürlich, ne, so als absolutes Ziel, 20% besser werden als der Wettbewerb zum Beispiel. Ne, das ist auch eine ganz schöne Herangehensweise. Was ich halt immer noch gerne mit reingebe in so einem Joe Fix, weil ich bin ja sehr geprägt, ne, was ich ja meinte, ne, im besten Fall ist auf die Marke eingezahlt, dass man halt auch wirklich beobachtet, weil die direkte Customer Journey einzelnen Fragmenten zuzuordnen, ist aufgrund der Daten ja kaum noch möglich. Also welche Maßnahme, welcher Kontakt hat wie zugeschlagen. Im Gesamtkontext kann ich natürlich aber beobachten, hat es irgendwie eine zeitverzögerte Auswirkung auf die Kauf- oder Verwendungswahrscheinlichkeit? Also wir sagen, wenn Nele eskaliert mit einer größeren Social-Media-Kampagne für NKM zum Beispiel, dann muss es sich ja irgendwie niederschlagen in die Rotation. Ich weiß gar nicht, sind die auch in Regalen gelistet oder rein online versandt, Nele, NKM?
Die haben tatsächlich auch Offline-Filialen. Und das Schöne ist, wenn man dort vor Ort ist, dann hat man eine ähnliche Erfahrung wie online.
Das, ach, spannend.
Wenn ich da an den Laden komme, dann habe ich sehr hilfsbereites Personal, die mich dort
cool.
Und die einem auch die Produkte zeigen und so. Und genau das machen sie auch online. Sie zeigen einem die Produkte und bieten einem Hilfestellung.
Stark. Ja, genau. Und das kann ich ja auch ablesen. Natürlich zeitverzögert. Ne? Wie ist sozusagen der Traffic in der Filiale? Aber auch, wie verhält sich das Konsumverhalten? Und was, Nele, bei dir wieder spannend ist, Entwicklung auch der Klickraten auf Anzeigen, Engagementraten, weil da würde ich auch behaupten, nach dem, was du mir beigebracht hast, je stärker die Marke im Positiven aufgeladen ist, und nicht unbedingt gleich polarisiert, ist klar, ne? Desto höher ist dann halt Engagementrate, Klickrate auf meinen Inhalten.
Ja, absolut. Übrigens, das Google Suggests, was ähnliches, kann man auch auf TikTok machen. Also man kann auch auf TikTok die ähnlichen Suchanfragen auslesen und auch auf Pinterest. Also da überall gerne mal gucken, mit was die Marke verknüpft wird.
Finde ich auch sehr, sehr cool, vor allem wenn man jetzt mal so von dem Google-Universum weggeht, wo ja nicht für jeden ein relevantes Universum ist. Also das ist ja eben genau das, dass wir sagen, es gibt ja Brands, da ist die Suche gar nicht so relevant, weil vielleicht der Wettbewerb auf der Suche viel zu hoch ist, man muss dann eher über so eine persönliche Schiene gehen und dann wählt man halt gerne auch mal den Social-Media-Weg, wo man eben genau sagt, ich baue mir da eine Brand, ich baue mir da eine Community auf und muss mich dann halt nicht beim Suchbegriff Strumpfhose gegen andere durchsetzen. Du sagst, kannst vergessen.
Ja, voll.
Deswegen baue ich halt da eine Brand auf und da wird es ja umso wichtiger, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger.
Aber da
Ergänzung.
Dann wieder die angesprochene Konsistenz von Nele, weil wenn ich dann Social Media nutze als Push-Kanal, steigt natürlich auch wieder die Suche, auch bei TikTok und Co. oder auch bei Google oder Amazon. Und wenn dann NKM die Neumünster Konjunktur
Maschinerie.
Also versteht ihr? Ne? Also
ja.
Da muss ich ja auch sicher sein. Ne? Und apropos generell, ne? Ab der Geburt der Marke, dass ich halt keine Probleme habe, ne? Mit irgendwelchen Doppeldeutigkeiten. Also das erlebe ich auch so oft.
Kennt ihr das, wenn euch ein Kunde sagt, ja, wir sind die und die, oder wir kennen es bei den, als Referenten bei den Seminaren, wir kriegen von den Teilnehmenden immer Vor- und Nachname und das und häufig auch das Unternehmen für die da sind. Und ich schaue gerne mal vorher so ein bisschen durch, wer sitzt denn bei mir so? Und ganz vereinzelt habe ich dann tatsächlich Brands, da muss ich echt suchen, obwohl ich den Brandbegriff suche, die Brand selber suche, muss ich echt schauen, wer ist denn das jetzt? Und sagt, das ist unwahrscheinlich, ja, die sind es wahrscheinlich. Und das ist halt schon dann aussagekräftig. Dann haben die einen guten Schritt gemacht, indem sie, dass sie in die Seminare gekommen sind.
Ja, oder anderes Schicksal. Ich hatte schon eine Teilnehmerin von Hollister bei mir sitzen. Ihr kennt alle Hollister.
Ja.
Aber bei ihr ist es Hollister Medizintechnik.
Oh.
Und diese Webseite hat einfach eine Absprungrate von 99,9%.
Oh nein. Ja, verständlich, oder?
Weil Hollister ist dann halt unter hollister.co.com erreichbar. Also wegen Hollister Company oder Corporate, wie auch immer, .com. Und Hollister.com oder Hollister.de auch führt dann halt zu diesem Medizintechniker. Also auch solche Markenschicksale gibt es natürlich. Ne? Also von daher dachte ich auch immer, wenn man schon alles gesehen und gehört hat, kommt dann so ein Schicksal wieder um die Ecke. Unfassbar. Ja. Also das zählt natürlich auch mit dazu, dass ich mich dort bei einer Architektur natürlich absichere, in meiner Strategie natürlich von Anfang an. Weil ich finde, NKM, ich würde jetzt sogar unterstellen, Nele, bei all der Emotionen, die du jetzt aufgebaut hast für diese Marke, es ist ja ein komplett nüchterner Name. Naturkosmetik München, es ist, was es ist.
Ja.
Kennst du dazu vielleicht die Geschichte? Also haben sie sich bewusst für diesen sehr nüchternen Namen entschieden, anstatt irgendwie, weiß nicht, Naturality oder so?
Bavaria Love, whatever.
So,
awesome shit.
Hast du dazu völlig Insights? Also war es eine...
Also ganz viele Insights habe ich nicht, aber die Story ist meines Wissens so, dass das tatsächlich aus einem Instagram-Kanal hervorgegangen ist und die Gründerin hat einfach selbst angefangen, Kosmetik zu mixen und hat anderen gezeigt, wie man das macht. Und daher
ja.
Ganz simpel Naturkosmetik München. Aber spannender Case. Vielleicht könnt ihr die ja auch mal einladen. Ich kann dir ein bisschen mehr dazu erzählen.
Sprechen wir da, wie es in der Praxis, wie die Umwege in der Praxis gehen. Apropos in der Praxis. Wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt, Nele, und sagt, hey, Digital Brand, Positionierung, mach mit uns mal einen Maßnahmenplan. Ich würde gerne nochmal, wir haben schon viel darüber gesprochen, was muss ich so machen? Ich würde gerne mal so einen 3-Schritte-Plan, 5 Schritte, was auch immer, wie viele Schritte wir halt brauchen, zurechtlegen, so erstens, zweitens, drittens. Und auch vielleicht hast du so ein paar Tipps für uns. So, was kann ich denn jetzt sofort machen, bevor ich meine Geschäftsführer, meine C-Level-Ebene überzeugt habe, dass wir das Ganze groß angehen. Wo kann ich denn die ersten Schritte schon mal machen, um für meinen Drew Fix, wie der Patrick immer so schön sagt, Argumente zu sammeln, dass das jetzt angebracht wäre. Aber starten wir mal mit dem Maßnahmenplan.
Ja, ich glaube, das Erste wäre natürlich erstmal den Status quo zu analysieren und dementsprechend zu gucken, wo habe ich vielleicht noch ein paar Defizite. Da zum Beispiel ganz wichtig, die Touchpoints analysieren, welche gibt es aktuell und welche werden schon aktiv gemanagt. Also aktives Touchpoint-Management ist ein wichtiger Punkt, dass ich nicht nur auf meine eigenen Kanäle gucke, sondern auch gibt es zum Beispiel Bewertungsportale über mich, was passiert da und wie kann ich da aktiv mit einsteigen. Und dann auch das Monitoring einrichten, also zum Beispiel so ein Social Listening Tool, damit ich das auch langfristig beobachten kann. Und natürlich Ziele setzen. Ziele setzen und das Ganze dann auf KPIs runterbrechen. Grundsätzlich, was ich als Tipp mitgeben würde, ist diese Two-Way-Kommunikation, dass ich nicht nur hinausposaune, sondern dass ich auch mit den anderen reden kann und auch andere über mich reden. Das würde ich als Chance sehen und nicht als Gefahr. Denn ich finde, das kann ganz viel einer Marke bieten, also auch in den Dialog mit der Community zu gehen, da auch Feedback rauszuziehen und vielleicht die bei Unternehmensentscheidungen auch mal mit einzubinden. Also im Endeffekt wollen wir ja, dass die Nutzer zum Beispiel unsere Produkte kaufen. Und wenn ich da vor einer Entscheidung stehe, wie mache ich das, dann frage ich die doch einfach. Das ist doch super. Und das hilft mir ja auch bei der Weiterentwicklung. Also da in den Dialog gehen und dann Communities aufbauen. Also die Community-Pflege ist wahnsinnig wichtig. Und die Community kann so eine starke Unterstützung für eine Marke sein. Und die Community ist auch irgendwie die Marke. Weil das, was die Community über mich sagt, weiter sagt, das macht einfach ganz viel von der Wahrnehmung einer Marke aus.
Gänsehaut-Zitat. Nicht schlecht, ja.
Dann, genau, aktives Touchpoint-Management und Social Listening, das zu nutzen. Und vielleicht dazu noch eine kleine Ergänzung, weil immer wenn ich aktives Touchpoint-Management, das klingt so abstrakt sage, dann haben viele im ersten Moment die Reaktion, heißt es jetzt, ich muss überall aktiv sein und alle Kanäle bespielen. Und das heißt es eben nicht, sondern es heißt einfach nur, guck dir an, wo wird über dich geredet und welche Kanäle bedienst du aktiv und schau, dass du das monitorst und falls es irgendwo was auftaucht, ein Problem oder vielleicht auch was Positives, dann steigt da aktiv mit rein. Aber es heißt jetzt nicht, dass man auf jedem Kanal aktiv sein muss und immer überall den Content raushauen muss, wenn es jetzt gar nicht so so dass der Bedarf danach ist. Da um vielleicht ein bisschen die Angst davor zu nehmen.
Also wenn das nicht schon irgendwie didaktische Schlussworte sind, inklusive dem Zitat, aber da sind wir ja noch nicht. Aber ich muss sagen, Sarah, ich bin wieder inspirierter und schlauer und vor allem mit mir diese gelernte, im besten Fall, das auf die Marke eingezahlt, esoterische Herangehensweise, wurde halt aufgelöst durch klare Messbarkeit im digitalen Umfeld. Das finde ich halt sehr charmant.
Ich finde es halt wichtig, dass Brand nicht was ist, was so die Resterampe ist. Wenn ich nicht weiß, wo ich sonst hinstecken soll, dann stecke ich es halt, verbuche ich es halt unter Brand. Das finde ich wichtig zu sagen, das Brand ist kein Zufallsprodukt mehr. Brand ist kein Zufallsprodukt, sondern da geht es genauso strategisch hin, auf unterschiedlichsten Kanälen, und es startet mit einer Auswertung, wie wir von der lieben Nele gehört haben. Ja, liebe Nele, dir gehören gleich die Schlussworte. Und wenn du da draußen jetzt sagst, das klingt irgendwie spannend, dann haben wir gute Neuigkeiten für dich, denn wir reden alle 2 Wochen mit spannenden Menschen wie der Nele zum Beispiel. Und wenn du das des Öfteren hören möchtest, dann abonniere uns doch in allen gängigen Podcast-Portalen oder auf YouTube. Und alle wichtigen Infos aus der Episode findest du wie immer in den Shownotes. Liebe Nele, letzte Worte kommen von dir.
Also zum Abschluss, die digitale Marke ist das, was die Community über einen sagt. Und es ist eine große, große Chance, das zu nutzen und da aktiv mitzureden und nicht einfach nur die anderen über sich selbst reden zu lassen. Und übrigens, das, was die Nutzer und Nutzerinnen von einer Marke erwarten, das verändert sich auch ständig. Und da vielleicht ein kleiner persönlicher Tipp von mir. Bei der nächsten Aus Social wird der Robert Seeger gemeinsam mit seiner Tochter Sidonie einen Vortrag halten zum Thema Generationenwechsel. Und da geht es unter anderem auch so ein bisschen darum, was erwarten eigentlich die verschiedenen Generationen von Marken. Das als kleiner Tipp. Vielleicht habt ihr ja Lust, bei der Aus Social vorbeizuschauen.
Und jetzt
Sarah hält übrigens auch einen Vortrag.
Die Sarah hält auch einen Vortrag. Ja, das tut sie. Jetzt muss ich der Nele ihre letzten Worte klauen, weil der Robert war schon öfter im Podcast. Und wer den Robert im Podcast mal gehört hat, der weiß, man muss ihn auf der Bühne sehen. Also den Robert muss man mal gesehen haben. Mich darf man auch sehen. Ich mache das auch ganz gerne und ich glaube, ich mache das auch ganz gut. Und in meinem Vortrag geht es um das Thema Content auf Knopfdruck, Content-Automatisierung. Da ist, wer den Podcast schon etwas länger verfolgt, weiß, da habe ich gerade Narren dran gefressen. Wie geht's schneller? Wie geht's einfacher? Wie geht's automatisch? Und wenn du dabei sein willst, haben wir gute Neuigkeiten für dich. Die 121 Watt hat nämlich einen 15% Rabattgutschein für dich und deine Freunde rausgehandelt. Der steht auch in den Shownotes, deswegen musst du jetzt nicht mitschreiben. Aber wer jetzt mitschreiben will, das ist 121 Watt 15 in einem durchgeschrieben Großbuchstaben. 121 Watt 15, das waren meine vorletzten Worte. Und ja, dann Nele, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke euch.
Sagt Nele Hiermann beim 121 Watt Podcast.